Hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich bin Katharina.
Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Herzlich willkommen.
Ja, und ich glaube, wir haben diesmal eigentlich gar nicht viel zu sagen vorher.
Nee, außer again, last minute hier.
Ja, gut, aber das kennt ihr ja schon von uns.
Das kennt ihr schon von uns. Ich bin etwas erkältet, sollte meine Stimme also zwischendurch ein bisschen mürbe klingen oder
packt die Mistgabeln
aus. Röcheln, dann versuchen wir das natürlich rauszuschneiden, aber ja, nun gut.
Ja, und wir möchten uns nochmal sehr für den schlechten Ton in der letzten Folge entschuldigen. Ich habe es leider nicht, ich bin halt kein Pro. Ich habe es leider nicht hingekriegt, das irgendwie besser klingen zu lassen. Katharinas Tonspur.
Ja, I'm sorry, ich verstehe nicht, was da ist. Ich habe mein tolles Mikrofon hier aufgebaut gehabt und offenbar scheint es aber doch über meine Kopfhörerlautsprecher, die ich eben noch dran hatte, aufgenommen zu haben, obwohl ich gesagt habe, das große Mikrofon zu verwenden.
Ja, die Jutta-Technik. Wir hoffen, heute ist es wieder besser. Wir sitzen beide vor Ort nebeneinander.
Face to face können wir uns ansehen.
Genau. Es dauert jetzt auch endlich nicht mehr lang, bis unser Studio fertig ist.
Gott sei Dank.
Wir können
ein
es bald,
Hoch.
Ja, wir können es bald einrichten. Und dann haben wir einen festen Platz.
Ja.
Nur dafür in Watte eingepackt. Nein, so nicht, aber. Ja. Die heutige Folge
rüber.
Nach Polen.
Nach Polen. In unserem Nachbarland.
Genau.
Und du fängst heute an, ne?
Ich fange heute an.
Ja, dann mal los.
Es gibt viele Orte in Polen, die von dunklen Legenden umwoben sind. Und einer davon ist der Wald in Witkowice, der sich am Stadtrand von Krakau befindet. Es ist ein Ort, der sowohl Naturliebhaber und Abenteurer anzieht, als auch diejenigen, die von paranormalen Phänomenen fasziniert sind. Der Wald mit einer Fläche von etwa 15 Hektar, der sich entlang eines Teils des Bibiczanka-Tals erstreckt, wird von vielen als einer der geheimnisvollsten und düstersten Orte Polens angesehen. Dort geschehen schwer zu erklärende Dinge und die Menschen, die in der Nähe leben, sagen, dass dieser Ort seit Jahrhunderten Selbstmörder anziehen soll. Es wird behauptet, dass in diesem Waldgebiet die Zahl der Selbstmorde pro Quadratkilometer weit über dem nationalen Durchschnitt liegt. Skeptiker sagen, dass das, was angeblich im Oktober 2001 im Wald von Witkowice passiert ist, nur eine sogenannte urbane Legende ist. Tatsächlich könnte dies auf die effektive Vertuschung der Ereignisse durch die örtliche Polizei und die Medien zurückzuführen sein. Die Geschichte, welche aufgrund fehlender Beweise nur eine Legende bleibt, erzählt, dass anlässlich des Beginns des akademischen Jahres eine Gruppe von 9 Studenten aus Krakau beschloss, eine kleine Feier im Wald zu organisieren. Die Wahl des Ortes kam nicht von ungefähr. Die Wälder rund um Witkowice waren für ihre schönen Landschaften und reizvollen Wege bekannt. Die Studenten wurden zuletzt um 20.30 Uhr gesehen, als ein Anwohner beschloss, sie vor den Gefahren zu warnen, die im Wald lauern könnten. Trotz seiner Warnungen ignorierten die Studenten die potenziellen Gefahren und drangen bald tief in den dichten Wald ein, wo sie zu feiern begannen. Im Laufe der Zeit begann sich die Atmosphäre im Wald zu verändern. Dichter Nebel hüllte die Bäume ein und die Umgebungsgeräusche wurden immer unheimlicher. Die Studenten begannen sich zu verirren und ihre zu Beginn ausgelassene Stimmung verwandelte sich schnell in Angst. Niemand hätte gedacht, dass diese Nacht in einer Tragödie enden würde. Schließlich wurde keine Spur mehr von ihnen gefunden und die Untersuchungen durch Polizei und Privatdetektive brachten keine Ergebnisse. Das Verschwinden von 9 jungen Menschen schockierte die örtliche Bevölkerung und löste eine Welle von Spekulationen aus. Laut den im Internet veröffentlichten Informationen, deren Verfasser offenbar Freunde der vermissten Studenten sind, hat die Polizei den tragischen Vorfall offenbar vertuscht und nicht ernst genommen. Dennoch war das bloße Verschwinden von 9 Personen nicht das letzte mysteriöse Ereignis im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. 6 Monate später beschloss eine Gruppe von Freunden der Vermissten, in den geheimnisvollen Wald von Witkowice zu gehen, um ein paar Bier auf ihre vermissten Freunde zu trinken. Zudem wollten sie auf eigene Faust versuchen, etwas zum Verschwinden herauszufinden. Bei der Suche bemerkte die Gruppe einen seltsamen Lichtreflex in der Tiefe des Waldes. Als sie sich der Quelle näherten, stellten die jungen Leute fest, dass es sich um eine Fotokamera handelte. Die Sonnenstrahlen reflektierten sich im Objektiv und verursachten den Lichtreflex, den sie von weiter weg gesehen hatten. In der Kamera befand sich ein Film. Nachdem dieser entwickelt worden war, stellten sich die Fotos als verstörend heraus. Die Gesichter ihrer Freunde waren verzerrt und der Wald sah ganz anders aus, als er wirklich war. Einige der Fotos zeigten seltsame Schatten und verzerrte Gestalten, die die Gruppe zu beobachten schienen. Die Bewohner der umliegenden Dörfer begannen über heidnische Rituale zu sprechen, die vor einigen 100 Jahren von den Bewohnern der Siedlung Mirena in diesem Wald durchgeführt worden sein sollen. Es heißt, dass Witkowice auf den Überresten dieser Siedlung erbaut wurde, die im 18. Jahrhundert fast vollständig niedergebrannt war. In der ehemaligen Siedlung gab es einen aus Stein erbauten heidnischen Tempel, in dem dunkle Rituale zu Ehren einer finsteren, grausamen Gottheit durchgeführt wurden. Aus diesem Grund begann sich der Wald zu verändern und strahlte negative Energie aus. Der Legende nach beschlossen die Bewohner, die Siedlung zu zerstören, nachdem Pilzsammler bemerkt hatten, dass heidnische Rituale den Wald mit Bösem erfüllten. Obwohl keine Beweise für die Existenz dieser Siedlung gefunden wurden, begannen Legenden über Hexen, die angeblich in der Gegend lebten, in der lokalen Gemeinschaft zu zirkulieren. Viele Menschen behaupteten, dass der Wald in Witkowice von den Geistern der Toten heimgesucht werde. Einige erzählten zudem, sie hätten nachts seltsame Geräusche gehört und geheimnisvolle Lichter gesehen. Der Wald in Witkowice wurde zu einem Ort, der nicht nur Touristen, sondern auch Liebhaber paranormaler Phänomene anzog. Viele Menschen kamen hierher, um sich auf Geisterjagd zu begeben. Lokale Legenden begannen sich zu entwickeln und der Wald wurde als Spukwald bekannt. Viele Menschen haben von seltsamen Phänomenen berichtet, die sich in der Gegend abgespielt haben. Vom Flüstern des Windes, das menschlichen Stimmen ähnelt, bis hin zu mysteriösen Gestalten, die zwischen den Bäumen erscheinen. Einige Bewohner begannen, den Wald zu meiden, weil sie glaubten, er sei verflucht. Besucher berichten zudem von plötzlichen Temperaturschwankungen und Schattenwesen. Manche fühlen sich beobachtet, wenn sie sich im Wald befinden und verlieren zeitweise die Orientierung, obwohl sie sich eigentlich gut im Wald auskennen. Es gibt auch Urban Explorer, die darüber berichtet haben, dass sich der Wald verändert, so als würde er leben. Wege, die man beim Hineingehen nimmt, sollen beim Rückweg nicht mehr existieren oder an anderen Stellen enden. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Teile des Waldes abgesperrt wurden, offiziell wegen Naturschutz. Inoffiziell jedoch, weil dort unerklärliche Vorkommnisse gehäuft auftreten sollen. Manche glauben, dass militärische oder wissenschaftliche Einrichtungen dort Experimente durchgeführt haben könnten. Andere, fasziniert von düsteren Geschichten, organisierten nächtliche Expeditionen, um die Wahrheit über das Verschwinden der Studenten herauszufinden. Unter denen, die den Wald besuchten, gab es auch Gruppen von Filmemachern, die einen Dokumentarfilm über diese mysteriöse Geschichte drehen wollten. Viele dieser Produktionen trugen zur Popularisierung der Legende von Witkowice bei und der Wald wurde zu einem Wallfahrtsort für Horrorfans. Gegenwärtig ist der Wald Teil des Waldparks Witkowice, ein beliebter Erholungsort für die Einwohner von Krakau. Sie können wandern, Radfahren und die Natur genießen. Auch wenn seit Jahren keine seltsamen Vorkommnisse mehr gemeldet wurden, zieht die Geschichte des Verschwindens der Studenten immer noch Touristen und Fans des Paranormalen an. Viele Menschen kommen, um die Atmosphäre dieses Ortes zu spüren und zu versuchen, seine Geheimnisse zu entdecken. Es gibt zahlreiche Wanderwege im Wald, die durch malerische Gegenden führen, sowie Orte, die sich ideal für ein Picknick eignen. Der Wald in Witkowice ist ein Ort, der die Schönheit der Natur mit dunklen Geheimnissen verbindet. Obwohl es heute ein beliebtes Erholungsziel ist, lohnt es sich, sich an seine dunkle Vergangenheit zu erinnern und die Geschichten, die damit verbunden sind, zu respektieren.
Dankeschön.
Bitteschön.
Mal wieder ein Wald. Hatten wir lange nicht.
Und hat dich die Geschichte auch wahnsinnig an einen Film erinnert?
Ja, Blair Witch. Mhm. Und am Anfang aber auch an Aokigahara.
Ja, wobei
wegen dem Selbstmord und
ja,
so.
Ja, wobei ich dazu halt gar nichts so gefunden. Vielleicht muss man dafür halt wirklich auf Polnisch recherchieren können, was ich nicht kann.
Was?
Ja, ich weiß. Aber ja, angeblich soll der Wald halt auch dafür bekannt sein. Aber viel krasser, in Anführungsstrichen, finde ich jetzt so diese Verbindung zu Blair Witch, also zu dem Film, zum Blair Witch Project.
Es könnte ja eine Inspiration
anonymerweise
gewesen sein.
Ja, also das glauben zumindest viele Leute.
Moment, wann sind die Studenten da verschwunden?
2001.
Und Blair Witch kam wann raus? Ich weiß, wir haben die Folge darüber gemacht,
ja,
aber...
Ja, warte, wir gucken mal kurz. Ja, also der Film kam 99 raus. Meine Güte, sind wir alt.
Ja.
Und ja, daher kann es halt wirklich tatsächlich sein, dass... Also viele Leute glauben, dass diese Krakauer Studenten von diesem Film ein bisschen inspiriert waren und so fasziniert waren, dass sie halt ihr eigenes polnisches Blair Witch Project haben wollten und das dann halt so inszeniert haben.
Dumm, dass sie nie wiedergekehrt sind. Tü-tü.
Ja, aber wie gesagt, es gab halt auch absolut keine Berichte dazu in polnischen Medien, dass da angeblich 9 Studenten verschwunden sind. Deswegen wird ja auch behauptet, das wurde vertuscht und so. Aha, auch von Polizei. Aha. Und hast du nicht gesehen. Ja, gut. Also ich vermute auch, dass es eher so eine urbane Legende ist. Aber ich fand die trotzdem ganz cool. Und so Wälder finde ich generell ja immer ganz spannend. Und ja, viel mehr haben wir auch nicht.
Ist ein Wald halt, ne?
Das ist ein Wald.
Ja, schön. Aber trotzdem interessant. Ich fand die Parallele, auch wenn sie sehr wahrscheinlich einfach angedichtet wurde, trotzdem ganz interessant und spannend.
Ja,
und,
ich auch.
Für alle, die sich dafür interessieren und noch nicht all unsere Folgen durchgebinged haben, soll es ja geben.
Was?
Mhm. Die können sich ja unsere Folge anhören, in der ich die Geschichte von Blair Witch erzähle. Und zwar in Folge 48, meine Lieben.
Ne? Eine sehr spannende Folge auf jeden Fall.
Ja, ich meine, ist auch tatsächlich immer noch eine so meiner Lieblingsthemen gewesen, Folgen. Mhm. Die andere erzählt die Bloody Mary und ich die Blair Witch.
Ja, das war eine coole Folge, das stimmt.
Ja.
Mhm.
Ha, schön. Erinnerungen.
Good old days.
Good old days.
Ja, aber jetzt freue ich mich auch sehr auf deine Geschichte.
Ja, und wir gehen gar nicht so weit weg von Krakau auch. Also wir sind in der Nähe. Im Süden Polens, in der Nähe von Krakau, liegt die Stadt Wieliczka, Heimat der berühmten Wieliczka-Salzmine. Sie ist eine der größten und bekanntesten Bergwerke der Welt. Bereits in der Jungsteinzeit wurde an diesem Ort Natriumchlorid aus der aufsteigenden Sohle der damals dort befindlichen Salzquellen gewonnen. Wie gesagt, ist die Salzsiederei bei Wieliczka sehr alt. Die erste urkundliche Erwähnung stammt bereits aus dem Jahr 1044. Als die Salzquellen dann zur Mitte des 13. Jahrhunderts erschöpft waren, wurde unter Tage nach Salzsohle gesucht und dabei die Steinsalzlagerstätte entdeckt. Der Goryschowski-Schacht, also der Hauptschacht der Mine, wurde etwa 1280 abgeteuft. Seit dem 15. Jahrhundert wurden Maschinen und seit dem 17. Jahrhundert Pferde im Bergwerk eingesetzt. Bis zum 18. Jahrhundert ging der Abbau nur im oberen Teil der Salzschichten bis etwa in 60 Meter Tiefe um. Später wurden unter den alten Bauen 4 weitere Höhenniveaus, sogenannte Sohlen, angelegt, die bis in 340 Meter Tiefe reichten. Vom 14. Jahrhundert bis 1772 waren die Salzbergwerke Wieliczka und Bochnia als königliche Salinen vereinigt und somit das größte Bergbauunternehmen in Polen. 1368 erließ Kasimir der Große eine Bergordnung, die die Salzproduktion und den Salzhandel regelte. Die Verwaltung der Salinen oblag einem Salzgrafen, der seinen Sitz im Schloss Wieliczka hatte. Aus den Einnahmen des Salzhandels, der während seiner Blüte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert ein Drittel der Staatseinnahmen erwirtschaftete, wurden unter anderem die Kosten für den Bau des königlichen Schlosses auf dem Wawel, der Akademie und der Stadtbefestigungsanlagen in Krakau sowie der Heeressold bestritten. Johann Gottfried Borlach, deutscher Geologe und kurfürstlich-sächsischer Bergrat, erhielt 1718 den Auftrag, vom Dresdner Hof in Polen den Steinsalzbergbau neu zu organisieren. Mit dem Erfolg, dass bald das Salzbergwerk Wieliczka und das in der Stadt Bochnia mit einem Überschuss von 350.000 Reichstalern genutzt werden konnten. 1913 wurde die noch heute in Betrieb befindliche Salzsiederei erbaut. Nach 1918 wurde das Bergwerk Staatsbesitz der Republik Polen, die sich 1932 das staatliche Monopol auf Salz vorbehielt. Von August bis Oktober 1944 wurden jüdische KZ-Häftlinge von den Deutschen in den Salzminen zur harten Arbeit abkommandiert. Die Nazis hatten in der Wieliczka-Mine kurzzeitig eine unterirdische Rüstungsfabrik eingerichtet. Letztendlich wurde die Arbeit nie aufgenommen, da die Sowjets bereits auf dem Vormarsch waren und die Juden wurden stattdessen in Fabriken in die Tschechische Republik und in Österreich deportiert. Doch erinnert heute keine Gedenktafel an die jüdischen Menschen, die auch hier sicher Todesängste ausstehen mussten, wenn auch nur für wenige Monate. 1992 löste ein Wassereinbruch einen Tagebruch am Bahnhof und dem Kloster in Wieliczka aus. Durch eine Rettungsaktion konnten das Bergwerk und das Kloster gesichert werden. Aber 1993 wurde die Salzförderung gänzlich eingestellt. Doch was ist denn nun an der Mine so besonders, fragt ihr euch wahrscheinlich. Nun, die Legende über Prinzessin Kinga von Polen erzählt davon, dass die ursprünglich ungarische Prinzessin mit Boleslaw V., dem Fürsten von Krakau, auch genannt der Keusche, verheiratet werden sollte. Als Teil ihrer Mitgift bat Kinga ihren Vater, Bela IV. Von Ungarn, um einen Klumpen Salz, da Salz in Polen sehr wertvoll war. Ihr Vater, der die Bitte durchaus als sinnvoll erachtete, brachte sie zu einem Salzbergwerk in Ungarn. Bevor sie jedoch nach Polen aufbrach, warf Kinga in einem symbolischen Akt mit der Hoffnung auf Glück in der Ehe ihren Verlobungsring in die Schächte des Bergwerks. Bei ihrer Ankunft in Krakau wurde von Bergleuten bei Wilitschka ein Salzbrocken mit Kingas Ring im Inneren gefunden. Dies wurde allseits als göttliches Zeichen interpretiert, an Ort und Stelle mit dem Abbau von Salz zu beginnen. Die Wilitschka-Salzmine wurde erbaut und Kinga wurde fortan als Schutzpatronin der Bergleute von Wilitschka verehrt und gilt bis heute als Symbol für ihren Glauben und ihre Frömmigkeit. Die Kapelle der heiligen Kinga im Salzbergwerk ist ein wichtiger Wallfahrtsort für Bergleute. Aber in der Wilitschka-Mine glaubt man auch an den Geist des Schatzmeisters. Dieser Geist ist ein Beschützer und soll Bergleute vor drohendem Unglück warnen. Angeblich hilft er Bergleuten auch bei der Flucht nach einer Katastrophe und geleitet Verstorbene aus der Mine ins Jenseits. Eine der bekanntesten Geschichten um den Schatzmeister handelt von einem Jungen, der unbedingt in der Mine arbeiten wollte, um etwas für seine arme Familie beisteuern zu können. Der Minenleiter hielt ihn für zu schwächlich und auch nicht unbedingt intelligent genug für die Arbeit und verwarf daher die Bitte des Jungen. Doch dieser war hartnäckig und bestand darauf, in der Mine arbeiten zu wollen. Der Leiter beschloss, ihn auf die Probe zu stellen. Diese bestand darin, dass der Junge eine Woche lang in eine der Salzkammern arbeiten musste, um zu sehen, wie viel Salz er bergen konnte, wenn überhaupt. Der Junge nahm diese Herausforderung an. Ein Bergmann bot dem Jungen seine Dienste als Hilfe an, für die Hälfte seines ersten Lohns. Nach kurzem Überlegen willigte der Junge ein und arbeitete eine Woche lang fleißig. Er konnte den Minenleiter überzeugen und erhielt seinen ersten Lohn für die harte Arbeit. Der Junge hatte den freundlichen Bergmann nicht vergessen und bevor er nach Hause ging, wollte er diesen aufsuchen, um ihm seinen Anteil für die Hilfe zu geben. In diesem Moment erschien der freundliche Bergmann vor ihm wie aus dem Nichts. Er stellte sich als der Schatzmeister vor, lobte den Jungen für seine Ehrlichkeit und harte Arbeit und sagte ihm, er solle seinen Lohn behalten und immer ehrlich bleiben. Dann verschwand der Mann so schnell, wie er gekommen war. Bis heute soll der Schatzmeister Bergleuten und auch Besuchern begegnen, meistens als gute Seele der Stollen. Doch behandelt man die Mine mit Respektlosigkeit, heißt es, dass eine Strafe nicht lange auf sich warten lässt. Es gibt außerdem den Fluch des Untertagesees. So schön er auch ist, ein bestimmter Wasserlauf tief unter der Oberfläche der Mine ist ebenso tödlich wie bezaubernd. Man kann so viel man will das wunderschöne tiefblaue Wasser bewundern, aber wenn man es berührt und es Wellen schlägt, soll das Unglück bringen und ein schlimmes Schicksal über einen einbrechen. Es gibt Berichte über Bergleute, die sich nicht an diese einfache Regel gehalten haben und ein tragisches Ende fanden. Eine Warnung für alle, den ruhigen See nicht zu stören. Bergleute, Mitarbeiter und Besucher haben alle von Klopfen, körperlosen Stimmen und Schritten berichtet, die durch die Gänge und Höhlen hallen. Hier muss man natürlich sehr aufpassen, denn das Stollen- und Höhlensystem trägt Geräusche und Stimmen teilweise sehr weit. Doch auch Berichte über Schattengestalten sind seit Jahrhunderten zahlreich und weit verbreitet. Man nimmt an, dass es sich dabei um die Geister von Bergleuten handelt, die den Gefahren der Arbeit im Salzbergwerk zum Opfer gefallen sind. Und obwohl es sich um eine historische Stätte handelt, bleibt das Salzbergwerk Wilitschka eine Art lebendiges Wesen. Übernatürliche Aktivitäten sind in dem 327 Meter tiefen Ort weit verbreitet. Ob es nun das Flackern von Lichtern, kalte Zugluft, Schattengestalten oder das Gefühl, beobachtet zu werden ist, die unheimliche Atmosphäre ist unbestreitbar.
Dankeschön.
Bitte.
Die Geschichte fand ich jetzt auch sehr interessant.
Ja, und ich war echt am Überlegen, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber hatten wir schon mal ein Bergwerk? Hatten wir
ja,
schon mal eine Mine?
Ich meine, wir hatten schon mal.
Doch, da war Mine. Jetzt gerade, wo ich drüber rede, irgendwas ist eingestürzt gewesen. Ich weiß nicht mehr, wo das war.
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber eben habe ich auch drüber nachgedacht, so, das klingt aber gerade irgendwie ähnlich, nicht, dass wir das schon mal hatten.
Nein, also sehr ähnlich klingt das jetzt nicht, aber fand ich zumindest, weil sonst hätte ich mich ja dran erinnert, vorher schon, glaube ich.
Ja.
Aber ja, um jetzt mal so ein bisschen über die Mine und vielleicht auch ein bisschen den Bergmann-Sprech hier zu informieren. Also Wieliczka ist tatsächlich ein Name, der zu Deutsch Großsalze bedeutet. Mhm. Also wirklich abgeleitet von den Salzquellen, die es da mal gab. Und dann haben wir Abteufen und Teufe als solches. Also Abteufen ist in der Bergmannssprache das Wort für die Herstellung von senkrechten Hohlräumen als Lagerstätten. Mhm. Ne? Also wie so ja, Höhlen halt einfach im Bergwerk.
Ja.
Ne? Teufe wiederum ist einfach nur ein Wort für Tiefe.
Oh, okay.
Ich weiß nicht genau, warum man es Teufe nennen muss, wenn es ja Tiefe ist und es im Prinzip genau die gleiche Buchstabenanzahl ist. Aber gut. Ein Tagebruch, ich hatte ja auch von einem Tagebruch erzählt, also dass durch einen Wassereinsturz im Bergwerk ein Tagebruch entstanden ist.
Ja.
Das ist, wenn die Erde so absackt, mhm. ne, weil darunter eben Hohlräume sind, gegraben wurde oder natürliche Hohlräume. Und wenn dann die Erde so absackt in so einen Krater, dann hat man einen Tagebruch tatsächlich.
Okay.
Und das hatte halt dazu geführt, dass der Bahnhof und auch das Kloster so relativ weit eingesackt sind. Mhm. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob der Bahnhof damals auch gerettet wurde, aber das Kloster zumindest konnte weitestgehend oben gehalten werden, wenn man so will. Der Wawel, das königliche Schloss auf dem Wawel, ist in Krakau und der Wawel ist so ein Berg, also ein Hügel eigentlich eher nur.
Okay.
Ne? Also hat man ja oft, dass in einer Stadt das große Schloss, die Burg auf einem Hügel in der Stadt steht, zentral, groß, super Aussicht, man kann alles sehen. Strategisch einfach gut gelegen. Und dort hat man dann eben auch die königliche Residenz gebaut, die auch wirklich ein paar hundert Jahre lang Regierungssitz und eben Wohnort war.
Okay, ja.
Was habe ich denn noch? Ja, die Mine ist tatsächlich zusammen mit dem Schloss vom Salzgrafen, also Wieliczka Schloss, und der Mine in Bochnia ein UNESCO-Weltkulturerbe.
Oh.
Es war auch tatsächlich eine Zeit lang in den 80ern, es gibt wohl eine Liste von gefährdeten UNESCO-Weltkulturerben, da stand die auch drauf, weil die, da sind Figuren, also so Steinfiguren gemeißelt worden von Kinga und ja, es sieht ein bisschen aus wie so Zwerge zwischendurch.
Okay.
Hi-ho. Hi-ho. Also wirklich, ich habe ein Bild gesehen, es sieht wirklich so aus, als wären Schneewittchen Zwerge da unten am Edelsteine abbauen, weil das auch so bunt beleuchtet ist alles. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall, durch das Wasser, was eben irgendwann immer weiter eingedrungen ist, ist es so, dass dieses Salz, diese Steinfiguren, die ja schon lange da stehen, zersetzt hat ganz langsam.
Mhm.
Und deswegen stand das halt jahrelang auf dieser Liste von gefährdeten Weltkulturerbe. Aber die scheinen das irgendwie in den Griff bekommen zu haben, okay. Weil jetzt ist es da nicht mehr drauf.
Hm, na gut, ist ja schön.
Ja, vielleicht auch mal kurz ein Beispiel von Lohnzahlungen für Bergleute. Ich habe jetzt keine gefunden, die so wirklich weit zurückreichen, aber 1915 betrug der Lohn eines Salzminenmitarbeiters, möchtest du raten? Täglicher Lohn?
In welcher Währung?
Wir reden jetzt hier von Dollar.
Pro Tag?
Täglich, ja.
$5? Hm. Noch weniger? 2?
20 Penny.
What?
Ja, das war damals schon extremst wenig für Bergarbeiter. Heute umgerechnet wäre das ein Tageslohn von ganzen $6,
wow.
Was wiederum ein Eurowert von 5,24 Euro betrüge.
Crazy.
Das wiederum ist ein Monatslohn von knapp 126 Euro.
Verrückt.
Also da kommst du heute teilweise ja nicht mal mehr einen Tag mit aus. Also je nachdem, wie du lebst. Ne?
Ja.
Das ist ja also lächerlich. Und das war damals schon sehr wenig. Und das für Minenmitarbeiter, die wirklich ja eigentlich einen gefährlichen Job haben.
Ja, klar.
Ne? Und auch einen körperlich sehr schweren Job.
Körperlich.
Auch einen körperlich sehr schweren Job.
Ja.
Also unverschämt. Ne? Ja, was die halt gemacht haben, damit die Wassereinbrüche so ein bisschen gedämmt werden, ist, dass die das Wasser hochfördern und dann eben auskochen. Ne? Also die gewinnen daraus Siedesalz, was wiederum die Salzsiederei begründet. Und ja, deswegen bleibt Wieliczka also bis heute eigentlich ein sehr großer Salzproduzent in Polen, weil offensichtlich hört das Salzwasser nicht auf. Mhm. Was ja gut ist, letzten Endes. Ne? Ja, heute ist es wie so viele Bergwerke auch ein Museum, weil das Bergwerk an sich ja nicht mehr in Nutzung ist als solches. Es ist aber auch ein Reha-Hotel.
Aha.
Ja, weil Salz, cool. Gut für die Atemwege. Ja. Ne? Entschuldigung, das war meine Hand am Mikrofon. Die ganze Stollenlänge dieses Bergwerks geht über eine Länge von 287 Kilometern.
Wow.
Also riesig. Und wie schon vorhin im Text gesagt, 327 Meter tief.
Krass.
Mittlerweile, also heutzutage. Mhm. Es war mal 340, hatte ich ja etwas früher erwähnt, aber heutzutage ist es bei 327 Metern.
Immer noch crazy tief.
Die hatten, also. Ja, das ist auch wirklich tief. Und dieses Reha-Hotel, da kann man halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ist nicht direkt im Bergwerk drin, aber es ist da dran. Mhm. Ne? So, und du kannst dann quasi da deinen Aufenthalt buchen, um eben Atemwegserkrankungen zu verbessern. Und dann hast du Aufenthalte von bis so und so vielen Tagen. Das kannst du unterschiedlich buchen. Also ich habe da jetzt einfach mal so rumgeguckt. Ich fand es ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Bei mir stand ein Aufenthalt 4 bis 10 Tage für 1050 Zloty.
Okay.
Und ich dachte mir so, ja, pro Tag oder für den Aufenthalt, egal wie lang.
Was ist denn das umgerechnet?
Umgerechnet sind das, ach Gott, ich habe es gar nicht hingeschrieben. Es war tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe es nachgeguckt, aber ich habe es nicht umgerechnet. Ich gucke nochmal kurz. Also umgerechnet ist es wirklich wenig. Das sind 245,50 €. Also
das würde ich jetzt
wahrscheinlich eher
pro Nacht.
Ja, pro Nacht, Tag, / würde ich jetzt auch sagen. Es stand da nirgends, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil das ist ja auch undefiniert. 4 Tage oder 10.
Hm.
Ja? Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie das pro Nacht oder Tag nehmen, weil du hast dann ja auch Programm. Also du wirst dann jeden Tag für Behandlungen in die Mine gefahren.
Cool.
Für, ich glaube, 4 bis 6 Stunden.
Oh, wow.
Ja, dann hast du da wirklich Kammern, Heilstollen quasi, wo du dann da liegen kannst und ne, die gute Salzluft einatmest und in Becken gehen kannst und alles. Also
verrückt.
Du hast dann da Anwendungen, du hast, weiß ich nicht, auch Gruppentherapien in irgendeiner Form. Also es ist schon echt krass. Und ja, du kannst nicht nur eine Nacht, also du musst mindestens so 3 Nächte buchen.
Ja.
Ne? Und wer das nicht machen möchte, also sich da behandeln lassen, weil er eine Atemwegserkrankung hat, der kann natürlich auch einfach nur das Museum besuchen als solches. Das wiederum kostet in der Hochsaison so um die 35 € umgerechnet.
Okay.
In der Nebensaison 25.
Okay,
also das geht durchaus. Es ist ja riesig. Natürlich kommst du nicht überall hin, aber es ist wirklich schön. Ich habe so ein paar Fotos gesehen. Ich hoffe auch, dass ich die Fotos haben darf zum Posten. Ich habe eine Anfrage geschickt, aber das sieht schon cool aus. Also auch die Beleuchtung und alles. Es gibt schon echt einen Flair. Gut, diese Zwerge da, die waren ein bisschen seltsam. Aber ansonsten gibt es schon echt einen richtig coolen Flair.
Ja, cool.
Ja, und ansonsten war es das tatsächlich auch von meiner Seite zu der Wieliczka-Mine.
Ja, ist doch gut.
Ja.
Ja?
Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss der Folge.
Noch was Schönes zum Schluss.
Gut, und dann fange ich heute mit meiner Empfehlung an.
Ich bin gespannt.
Ich möchte euch heute wieder eine Internetseite empfehlen. Es gibt leider noch keine App dazu. Ich weiß noch nicht, ob das in Planung ist. Aber ich möchte euch die Seite Lemos, ich bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird, empfehlen, also limos.de. Das ist eine Seite, um Buchclubs zu finden.
Ah, das hattest du mir doch neulich irgendwie geschickt.
Genau, also sei es jetzt, also man kann natürlich selber auch einen erstellen, ne, oder sich mal so durchgucken, was es so gibt. Also entweder persönliche Buchclubs, die vor Ort stattfinden, so Hybridmodelle bieten, machen auch manche, ne, entweder so vor Ort oder per Zoom, Teams, wie auch immer, oder halt komplett nur virtuell. Ja, und ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee.
Und jetzt bist du in einem Buchclub?
Ja.
Außer unserem.
Ja, da geht jetzt noch nicht so viel. Also da ist nur die Erstellerin und ich bisher. Und
okay.
Sie hat jetzt noch nicht so den Plan, wie sie das irgendwie so machen will, glaube ich. Deswegen gucke ich noch ein bisschen weiter, hauptsächlich nach virtuellen Buchclubs, weil ich glaube, bei mir oder bei uns in der Gegend passiert nicht so viel. Mal schauen. Aber
für die Persönlichkeit hast du ja uns. Also.
Das stimmt. Aber ich habe auf jeden Fall schon da Buchclubs gesehen mit mehreren Mitgliedern, so 6, 7 Mitgliedern und sowas.
Cool.
Ja, also.
Sehr cool.
Und vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen.
Also ich find's cool. Ich glaube, ich hätte ein Problem damit, wenn es dann zu viele werden. So.
Ja, zu viele ist natürlich dann auch blöd.
Also ich finde unseren Vierer-Buchclub, so wie er ist, schon ganz gut. So kann jeder was sagen, ohne dass es halt einfach zu lange dauert. Und man kann sich ganz toll austauschen. Und mit 4 Leuten finde ich das schon
ziemlich ideal. Also mindestens halt 2 Mitglieder und ich glaube maximal 10 kann man da einstellen.
Ja.
So.
Ach ja, das ist cool.
Ja, und da waren schon echt so ein paar coole dabei, wo ich gedacht habe, boah, wenn das jetzt näher wäre, wäre auch was für mich. Aber die sind halt teils so weit weg.
Ja,
das lohnt
schade.
Sich da nicht, ne? Also, aber ja, vielleicht habt ihr mal Lust vorbeizuschauen bei der Seite.
Coole Sache. Ich empfehle heute eine Serie. Eine Serie, zu der ich seit ungefähr 2 Jahren gedrängt werde, sie zu gucken.
Okay.
Und ich mich immer ein wenig geziert habe, denn sie hat mit Fußball zu tun und ich mag Fußball ja so gar nicht. Aber es ist praktisch eine Serie über Fußball, aber nicht über Fußball. Und zwar Ted Lasso auf Apple TV Plus. Ted Lasso ist eine wirklich absolut schöne Serie. Und das sage ich, obwohl jede Episode irgendwas mit Fußball drankommt. Weil es geht nun mal um einen Fußballclub. Ja, um einen nicht besonders erfolgreichen Fußballclub, muss ich dazu sagen. Und kurz angerissen, es geht darum, dass Rebecca, eine sehr reiche, gerade geschiedene Ex-Frau des Besitzers dieses Fußballclubs, eben sich diesen Fußballclub an den Nagel gerissen hat während der Scheidung, um ihrem Ehemann, Ex-Mann, eins auszuwischen. Und um ihm weiter eins auszuwischen, weil dieser Club war sein ganzer Stolz, heuert sie einen Coach aus Amerika an. Wir sind in England, in London, und sie heuert einen Coach aus Amerika an, der mit Fußball gar nichts am Hut hat, sondern der American Football trainiert hat. So, und er kommt dann mit seinem Kumpel, ja, mit seinem Co-Coach, kommt er dann diesem Angebot nach und fliegt nach London, um diese Jungs in dem Team zu trainieren. Und sie hofft natürlich auf ein totales Fiasko. Und der Gag ist aber, dass das halt alles komplett ihre Idee nach hinten losgeht, sondern dass wirklich sich in eine Dynamik eingeht und diese Charaktere sich so schön entwickeln, dass du einfach nur noch da sitzt und denkst, ich will auch dabei sein.
Oh, schön.
Also es ist wirklich schön, weil die wachsen alle irgendwie zusammen wie so ein Big Happy Family.
Ja.
Und es ist lustig, es ist gut geschrieben, die Charaktere sind fabelhaft, die Schauspieler toll und man muss auch wirklich zwischendurch ein bisschen weinen, weil es so richtig tiefgründig ist und man gewinnt diesen Ted Lasso einfach wirklich lieb.
Das ist der Coach.
Das ist der Coach, genau. Und aber auch diese ganze Mannschaft, diese ganze Fußballmannschaft, eigentlich denkst du so, boah, ich hasse Fußballer, aber die sind halt einfach irgendwie süß und cool und nicht alle, aber irgendwie dann doch. Ja. Und es ist echt schön. Also, falls ihr mal Bock habt und euch mal irgendwie genretechnisch woanders hinbegeben wollt, traut euch, schaut Ted Lasso. Ich habe auch gedacht, mich würde es nicht interessieren. Und jetzt bin ich Feuer und Flamme und wir haben in 3 Tagen 2,5 Staffeln gebinged und sind jetzt quasi, es gibt momentan nur 3 Staffeln, also es ist auch relativ schnell durch. Und ab nächstem Jahr kommt eine 4.
Ja, cool. Coole Empfehlung. Muss mir vielleicht auch nochmal Apple TV machen.
Ja, ist echt schön.
Ja. Möchtest du deine Frage noch direkt hinterher stellen?
Ja. Meine Frage, Diandra. Hast du etwas in deinem Haushalt, das du wirklich so sehr hasst, jedes Mal, wenn du es siehst oder benutzen musst und dir jedes Mal sagst, ich kauf's neu, ich hol's neu, ich tausche es aus und es einfach doch nicht machst?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Zumindest wird mir jetzt gerade nichts einfallen, so dahingehend.
Bei mir ist es unsere Klobrille. Ich hasse dieses Ding. Wir haben, weiß ich nicht, letztes Jahr irgendwann diese neue Klobrille gekauft. Es ist eine schwarze Klobrille und du siehst jedes Staubkorn auf, weil das ein so komisches Material ist. Ich muss da jeden Tag drüber wischen, damit das irgendwie sauber aussieht. Oh, es ist scheußlich. Ich hasse es. Jeden Wasserfleck, jedes Staubkorn. Ich, wirklich, mein abgrundtiefer Hass gilt dieser Klobrille. Und ich will sie so gerne austauschen. Und jedes Mal denke ich, nächsten Monat. Und ich denke mir so, ich hasse dich. Ich hasse dich. Jedes Mal, wenn ich auf dem Pott sitze. I hate you. Ja, so.
Okay.
Jetzt weiß jeder hier, wie ich über meine Klobrille denke.
Ja, das ist, denke ich, okay.
Ja.
Ja.
Und deine Frage?
Denke
mich ab.
Ja, meine Frage hat entfernt auch was mit dem Badezimmer zu tun.
Aha.
Ich bin da drauf gekommen letztens, als ich Kaulitz Hills gehört habe, den Podcast von denen. Wie wäschst du dir deine Hände?
Hä?
Und welche Seife bevorzugst du? Also machst du erst deine Hände nass und nimmst dann Seife?
Nein, die müssen natürlich erstmal nass sein.
Nimmst du erst Seife und, ne?
Wer würde sowas denn tun?
Ich.
Du nimmst erst Seife?
Ja.
Ohne Wasser vorher?
Ja. Ich nehme Flüssigseife. Also erst mache ich das Wasser an, dann nehme ich Flüssigseife und dann drunter.
Nein, nein, nein. Man macht erst das Wasser an, hält die Hände drunter, damit sich die Seife besser verteilt. Dann nimmt man die Seife und dann wäscht man sie unter dem Wasser ab.
Ich mache erst die Seife.
Wow.
Ich weiß, ich bin damit wahrscheinlich voll der Außenseiter.
Das könnte ein Hot Take sein.
Ja, aber ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und ich hasse Seife am Stück.
Echt? Wir nutzen nur Seife am Stück.
Ich weiß und ich hasse es, wenn ich hier bin und meine Hände damit waschen muss.
Aber ich hasse, das tut mir sehr leid.
Ich hasse Stückseife.
Warum? Das ist doch viel umweltfreundlicher.
Weil meine Hände sich danach so komisch anfühlen.
Meine Hände fühlen sich immer, egal welche Seife ich nutze, komisch an.
Nee,
deswegen ist mir
das wurscht. Flüssigseife habe ich das nicht.
Nein?
Nein.
Ich muss meine Hände grundsätzlich, wenn ich meine Hände gewaschen habe, eincremen.
Ja, das schon, aber beim Waschen, da gibt's, das stockt so aneinander. Das ist kein...
Weißt du warum? Weil du nicht vorher mit Wasser wäschst.
Nein, das mache ich bei Stückseife selbstverständlich, mache ich die dann erst nass, weil sonst kommt ja nichts an meine Hände.
Aha.
Ist ja bei Flüssigseife anders.
Ja, aber selbst bei Flüssigseife ist es... Nee, das ist merkwürdig, Diandra.
Ja,
komisch,
das mag merkwürdig sein, aber Stückseife ist noch komischer.
Da bin ich gespannt, wie sich da die Teams aufteilen jetzt in der Community bei den Ghosties.
Ich bin wahrscheinlich voll alleine.
Also sehr gespannt.
Ja.
Aber bei uns gibt es leider nur Stückseife.
Ja, ich weiß.
Schafsmilchseife
das
meistens.
Das macht es jetzt halt nicht besser.
Doch, das ist gut für die Hände. Das pflegt tatsächlich. Vielleicht hattest du immer die falsche Stückseife.
Nee, das habe ich bei eurer ja auch.
Dann benutzt du sie nicht richtig.
Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns.
Bis zum nächsten Mal. Ach, und vielleicht haltet ihr die Augen auf Instagram. Wir können demnächst ein bisschen was posten.
Oh ja.
Und weil dann noch, also weil vorher keine neue Folge rauskommt, sagen wir einfach, haltet mal die Augen auf. Da kommt
wir dürfen es jetzt auch nicht verraten.
Die andere wollte das nicht machen.
Nein, eigentlich nicht. Aber Katharina hat schon recht, dadurch, dass die nächste Folge, also das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen abzeichnen, dass wir das posten können, dürfen. Ja. Und ja,
es wird spannend.
Haltet die Augen auf.
Die Andra tippt sich jetzt so ganz wissend ans Auge. Haltet die Augen auf.
Und so zerbröselt der Keks nun einmal, ne?
Ja.
Ciao.
Ciao.
Es ist ein Ort, der sowohl Natur... Der Wald mit einer Fläche von etwa 15 Hektar, der sich entlang eines erzählt, dass anlässlich des Beginns des akademischen Jahres eine Gruppe von 9 Studenten aus Krakau beschloss, eine Kleie.
Eine Kleie.
Schließlich wurde keine Spur mehr von ihnen gefunden und die Untersuchungen durch Polizei und Privatdetektive brachten keine Ergebnisse.
Nicht Ereignisse.
Bei der Suche bemerkte die Gruppe, wieso habe ich da so oft von Freunden drin stehen? Eben habe ich das schon rausgefiltert und jetzt bin ich schon wieder drüber gestolpert. Das ist eine Gruppe von den Freunden übrigens.
Ja?
Falls du Bescheid weißt. Ja. Die Sonnenstrahlen der Legende nach beschlossen die Bewohner, die Siedlung zu... Nee, das habe ich mich irgendwie gerade...
Beschlossen oder so.
Viele Menschen haben von seltsamen Phänomenen berichtet, die sich in der Gegend abgespielt haben. Vom Flüstern des Windes, des... Viele dieser Produktionen trugen zur Sie können wandern, Radfahren und die Natur genießen. Auch wenn seit Jahren... Nee.
Ich mach das nochmal anders. Jetzt habe ich Lust auf eine Krakauer.
Auch wenn seit Jahren keine seltsamen Vorkommnisse mehr gemeldet wurden, zieht die Geschichte des Verschwindens der Studenten immer noch Touristen und Paranormal-Enthusiasten an.
Wurde unter Tage nach Salzsohle gesucht und dabei die Steinsalzlagerstätte entdeckt. Der, oh shit, das Wort habe ich vergessen. Moment, Gorischowski-Schacht. Wurde unter anderem die Kosten für den Bau des königlichen Schlosses auf dem
Dem Wertstoffhof.
Nee, nicht auf dem Wertstoffhof. Da haben die Könige nicht gewohnt. Nee. Johann Gottfried Borlach, deutscher Geologe und kurfürstlicher sächsischer Bergrat. Da steht Berg. Erhielt 1718 den Auftrag vom Dresdner Hof, in Polen den reformbedürftigen Steil... Scheiße! Ein Wort weiter bin ich gekommen.
Ja, immerhin.
Von August bis Oktober. Aber 93 wurde die letzte... Nein. Wurde die Salzförderung. Nicht die letzte.
Wurde das letzte Salz gefördert.
Genau. Bevor sie jedoch nach Polen brafte auf. Dies wurde allseits als Scheiße.